Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
10.000 Flüchtlinge pro Tag, vielleicht sogar 20.000. Damit rechnet der Berliner Koordinator für ukrainische Kriegsflüchtlinge Albrecht Brömme, hat er gestern hier im Inforadio-Interview gesagt. Allerdings war er sich nicht sicher, ob Berlin 20.000 Menschen am Tag verkraften kann. Es gibt ja jetzt das Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel. Dann gibt es eine, wie ich finde, ziemlich gut gemachte Internetseite auf Deutsch und Ukrainisch mit allen Hinweisen. Und es gibt Katharina Niewizial, die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration. Und die ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Senat berät ja heute über das weitere Vorgehen. Ist für Sie bei 20.000 Menschen am Tag der Katastrophenfall erreicht?
Ich finde, wir sollten ernsthaft überlegen, ob wir diesen Katastrophenfall nicht ausrufen. Der Senat berät heute darüber. Die Entscheidung liegt natürlich dem Senat vor. Die Situation ist zwar stabiler als noch in den ersten 4 Wochen des Krieges, aber wir haben tatsächlich große Schwierigkeiten, mit dieser Zahl der Menschen, die täglich ankommen, umzugehen. Gleichzeitig müssen wir aber tatsächlich die Flucht aus der Ukraine auch größer betrachten. Es ist natürlich nicht nur eine Berliner Aufgabe, sondern eine bundesweite Aufgabe. Ich wünsche mir, dass wir auch bundesweit so energisch vorgehen, wie wir hier das Thema zu Chefinnensache gemacht haben und natürlich auch eine europaweite Verteilung in den Blick nehmen. Nur so können wir, glaube ich, das richtige Signal auch in Richtung Putin senden, dass wir den Menschen aus der Ukraine hier auch helfen können.
Was bleibt oder was wird denn besser, was wird leichter, wenn Berlin den Katastrophenfall ausruft?
Wir hätten natürlich mehr Möglichkeiten, flexibel Räumlichkeiten zu beschlagnahmen, um Menschen auch wirklich notunterkunftsmäßig unterzubringen. Sie erinnern sich an die Jahre 15, 16, da hatten wir diesen Fall. Dort konnten wir Sporthallen beschlagnahmen und Menschen tatsächlich auch vorübergehend in solche Behelfsunterkünfte unterbringen. Das ist natürlich keine Lösung auf Dauer, aber sie würde uns helfen, schnell auch Unterkünfte zu schaffen. Und wir könnten auch leichter Personen abziehen von ihren Regelaufgaben und könnten hier auch stärker unterstützen.
Und Sie haben die Verteilung auf andere Bundesländer angesprochen. Was muss da besser werden?
Wir müssen energischer vorgehen, wenn Verteilung schneller gehen soll. Sie muss besser koordiniert werden vom Bund. Und ich glaube, es ist eben nicht nur eine Berliner Aufgabe, sondern eine bundesweite Aufgabe. Wir brauchen eine stärkere Verantwortung des Bundes. Und wir brauchen auch tatsächlich jemanden von der Bundesregierung, die charismatisch genug sich hinstellt und in Europa die europäischen Länder auch zur Verantwortung ruft, dass wir hier auch eine europaweite Verteilung haben.
Ja, die in Berlin bleiben möchten, für die gibt es schon die ersten Willkommensklassen nur für ukrainische Kinder. Ist das eigentlich sinnvoll, sie extra zu unterrichten? Also lassen die sich nicht in reguläre Klassen integrieren?
Nein, das ist absolut nicht meine Meinung. Wir haben gerade gestern darüber gesprochen, dass es natürlich eine verständliche Hoffnung gibt, dass die Kinder und Familien möglichst schnell auch wieder in die Ukraine zurückkehren wollen. Sie wollen ein Stück Normalität hier und ich kann das auch nachvollziehen, dass sie sagen, sie wollen hier auch nur unter sich beschult werden. Leider zeigt unsere Erfahrung von ganz vielen Kriegen in dieser Welt, dass Menschen doch länger bleiben, als sie sich eigentlich wünschen. Und dann ist es gerade für junge Menschen, Kinder, wahnsinnig wichtig, dass sie in den Schulen auch von Beginn an mit den anderen Kindern unterrichtet werden, dass sie Deutsch lernen, dass sie unser System kennenlernen, weil das passiert auch wahnsinnig schnell, dass sie sich tatsächlich hier auch zurechtfinden und deswegen sollten wir die Chance nicht vertun und sie erstmal separieren. Ich glaube, das ist nicht richtig, auch wenn ich das Gefühl erstmal verstehe von denjenigen, die das jetzt fordern.
Ja, es gibt ja offenbar schon erste Willkommensklassen, aber habe verstanden, das finden Sie nicht so geschickt. Sagen Sie, Schulplätze, Kitaplätze, das ist ja alles schwer zu bekommen. Wie soll das dann funktionieren mit diesen vielen ukrainischen Kindern?
Es ist eine Kraftanstrengung. Diese Migration, von der wir gerade sprechen, ist die größte Fluchtbewegung. Wenn wir das wirklich ernst meinen mit der Fluchtbewegung, die eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg in so einer Höhe uns hier erreicht, dann dürfen wir natürlich auch nicht unsere Standardprozedere und Standardanwendungen nutzen, sondern wir müssen tatsächlich auch kreativ überlegen, wie wir die Beschulung gewährleisten. Aus meiner Sicht ist das aber absolut wichtig, dass kein Kind jetzt ein Jahr auf den Schulplatz warten muss oder auf den Kita-Platz. Wir müssen hier wirklich kreativ überlegen. Auch da brauchen wir die Bundesregierung. Beispielsweise, ja, um nur wirklich ein Beispiel zu nennen, wir können uns das eigentlich nicht leisten, dass die Schulgebäude einen halben Tag leer stehen. Ab 16 Uhr, wenn die Ganztagsschule vorbei ist, werden diese Gebäude nicht mehr genutzt. Wir müssen hier zum Beispiel auch über Mehrfachnutzung nachdenken.
Da können Sie ja Deutschkurse für die Mütter machen zum Beispiel.
Beispielsweise. Oder tatsächlich auch eine Beschulung von Kindern in Zweischichtsystemen. Mhm. Oder wir müssen über Lehrkräfte nachdenken, die wir schneller akquirieren und ihre Zulassung auch nach anderen Standards vielleicht auch vornehmen, als es bis jetzt der Fall war. Eine Anerkennung einer Lehrerin oder eines Lehrers dauert wahnsinnig lange und ist sehr voraussetzungsvoll. Das können wir uns in diesen Zeiten nicht leisten. Wir brauchen Angebote für die Kinder, wir brauchen Beschäftigung und wir brauchen auch vielleicht auch freiwillige und ehrenamtliche Menschen, die auch hier unterstützen.
Alles klar. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch am frühen Morgen.
Vielen Dank.
Katharina Nivizial war das. Sie ist Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration. Und der Berliner Senat berät ja heute über das weitere Vorgehen in Sachen Kriegsflüchtlinge. Da geht es zum Beispiel auch, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, um die mögliche Ausrufung des Katastrophenfalls. Und zum Krieg in der Ukraine wollen wir uns jetzt mal die russische Sicht holen, obwohl richtig russisch ist Wladimir Sergienko auch nicht. Guten Morgen erstmal, Wladimir.
Guten Morgen nach Berlin.
Wladimir Sergienko ist in Lviv in Lemberg geboren, als das noch zur Sowjetunion gehört hat. Seine Mutter lebt auch immer noch dort, also in Lviv in der Westukraine. Und Herr Sergienko lebt eigentlich in Berlin, befindet sich aber derzeit in Moskau. Er ist Autor und Publizist, hat eine Radiosendung im staatlichen Rundfunk Vesti. Wladimir, seit fast 4 Wochen genau. Tobt der Krieg in der Ukraine. Was berichten Sie darüber in Moskau bei Vesti?
Meine persönliche Sendung richtet sich zum Eurozone. Das heißt, ich berichte, wie es Reaktion in Europa und ich bin gnadenlos kritisch, was betrifft die Versagen von Politikern. Wenn gibt es was Gutes, berichte über was Gutes. Und eigentlich letzte Zeit, ich berichte über schon wieder Versagen von europäischen Politikern, wo Diplomatie scheitert in humanitäre Frage. Das ist für mich deutlich. Ich meine europäische Diplomatie scheitert.
Ja.
Das ist für mich eine Schmerzfrage, muss ich sagen.
Und wo scheitern für Sie europäische Politiker in humanitärer Sicht?
Für mich ist es so, dass Flüchtlinge annehmen, ist es selbstverständlich. Die Welle von Flüchtlingen, welche sind natürlich nach Westen viel mehr als nach Osten, weil Russen nehmen auch Flüchtlinge an. Es ist eine Sache, es ist selbstverständlich, da habe ich keinen Grund zu meckern. Was betrifft die humanitäre Flugwege in Ukraine, ich finde, wir sind in einer Sackgasse, wo die man hört entweder eine Seite, kaum hört andere Seite, am Ende leiden die Zivilbevölkerung. Und das ist für mich mängelhaft. Ich finde, dass einfach Vertretung, einfach Versuchungen für mich im öffentlichen Raum sind zu wenig von westlicher Diplomatie, weil, sage ich so, wenn ich lese russische und ukrainische Nachrichten, wenn ich lese europäische Nachrichten, dann alles, was läuft über die humanitäre Flüge, sind irgendwie komisch. Jede Seite darstellt sich als Beste. Am Ende, es geht nicht um politische Darstellung, es geht nicht, was man hat besser gemacht oder könnte machen, sondern dass tatsächlich Zivilbevölkerung leidet.
Jetzt aber warten Sie mal ganz kurz, Wladimir, was könnten denn aber europäische Politiker ausrichten, wenn die Fluchtkorridore in der Ukraine nicht funktionieren?
Sehen Sie, es ist so, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig, wenn man hört auf Russen und die Russen sagen, dass die ukrainische Seite hat versucht, in, sagen wir, östliche Richtung ein Flugwerk zu organisieren. Mit irgendwelcher Begründung, die Russen sagen, wir organisieren das im östlichen, westlichen, sehen Sie, ich selber verwirre mich. Dann für mich ist es spielt keine Rolle, in ostliche oder westliche Richtung geht Flugweg, sondern es muss ein Flugweg sein, in erster Linie. Ohne das politische Darstellung nach Osten oder nach Westen.
Ich verstehe das, aber Sie werden doch sicherlich verstehen, dass die Ukrainer nicht nach Russland fliehen möchten. Denn Russland hat ihr Land gerade angegriffen.
Natürlich, diese Ansehen verstehe ich. Ich sehe keine Sperrwege und diese Diskussion, dass die Ukrainer wollen nicht, stimme ich nicht ganz zu. Genauso, dass ich stimme nicht ganz zu, das wird viel und enorm vielen gebrachten Medien über die Bombardierung Schule, Krankenhäuser und so weiter, weil die schon wieder, man soll ein bisschen Russen anhören, was die Russen berichten, sonst sie wären einseitig taub. Und wenn sie einseitig taub, wie verstehen nicht, wie überhaupt läuft das Krieg und wie wir können helfen, diesen Krieg stoppen.
Ja.
Weil wenn in die Schule ist eine Kanone versteckt oder ein Panzer oder noch was, es ist nicht mehr Schule, da Kinder sind nicht da und das ist, sage ich so, es ist nicht Medienberichte, sondern tatsächlich ein Krieg und den Krieg man soll sehen. Wenn da ist eine Kanone in die Schule, Schulhof, dann ist es nicht mehr Schulhof. Kinder sind 100% nicht da.
Und warum und denken Sie, ich verstehe das, wissen Sie, wir kennen ja auch die Bilder hier und wir sehen zum Beispiel diese Geburtsklinik, da sagen die Ärzte, hier ist keine Kanone. Genauso wie Sie gestern in diesem Einkaufszentrum, gab es auch keine Waffen, es war einfach ein Einkaufszentrum. Warum denken Sie, dass die Berichterstattung bei Ihnen die richtige ist?
Nein, nicht bei mir. Ich sage die Ansichten aus Russland.
Ja.
Beispielsweise, bei mir ist es so, ich habe in Instagram gesehen, und die Person kenne ich persönlich, dass Leute, ihr seid blöd, für so habt ihr Foto gepostet mit unseren ukrainischen Waffensystemen in diese Einkaufszentrum und jetzt ist es vernichtet. Ihr seid blöd, man soll nicht mehr posten, weil Geheimdienste schauen es. Und da finde ich richtig, in diesem Infokrieg, die Seite, welche hat Recht oder nicht Recht im Infobereich, das weiß ich nicht. Das muss dokumentiert werden und beide Seiten sollen vorlegen, Unterlagen. Mindestens. Nicht einseitig. Das ist das Wichtigste für mich. Und wenn wir sprechen über Geburtschaos, sage ich so, enorm schwierige Bilder für Wahrnehmung. Jeder ist betroffen von diesen Bildern und dann ich bekomme mehrere, sagen wir, Bestätigungen, das ist fast wie in Instagram, war wie schon wieder irgendwie gepostete, fast organisierte Darstellung, so wie Theaterstück und so weiter, mit einem Instagram-Stern. Wem soll ich glauben? Habe ich keine Ahnung. Wenn ich lese Westens, ich denke, oh, okay, russische Propaganda hat schon wieder geschaltet. Wenn ich lese Russen, ich sage, naja, weißt du, Propaganda von Westen ist geschaltet im Moment. Das heißt, schon wieder...
Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, dass es offenbar schwierig ist, welchen Informationen Sie glauben können. Wladimir Segienko war das live aus Moskau. Er ist Publizist, er ist Autor, hat eine Radiosendung im staatlichen Rundfunk Vesti und hat uns mal die russische Sicht gebracht auf den Krieg in der Ukraine.
Und wir wollen uns auch an diesem Mittag einen Überblick verschaffen über die aktuelle Lage in der Ukraine. Die russische Armee greift weiter Ziele an. Der ukrainische Präsident Selenskyj ruft seine Landsleute erneut zum Widerstand und zum Durchhalten auf. Markus Ambale, unser ehemaliger Korrespondent für die Ukraine, beobachtet die Lage für uns von Berlin aus. Herr Ambale, aus welchen Städten werden denn auch heute wieder Angriffe gemeldet?
Es ist vor allen Dingen so, dass die Städte, die belagert sind, weiter unter Beschuss stehen. Also zum Beispiel Mariupol im Südosten der Ukraine, auch Kharkiv im Nordosten. Also die Städte, wo die russischen Bodentruppen relativ nah dran sind durch Artillerie. Es gibt aber offenbar nicht so viele Luftangriffe und auch der Vormarsch der russischen Truppen in Kiew zum Beispiel ist eher ins Stocken geraten. Da gibt es die Vermutung, dass sich die Truppen eher neu positionieren, neu formieren, womöglich dann zu neuen Angriffen ausholen. Das heißt, die Lage ist sehr unterschiedlich und im Westen der Ukraine ist es abgesehen von einzelnen Luftangriffen der letzten Tage im Moment vergleichsweise ruhig.
In den sozialen Medien hat es ja Aufregung gegeben, nachdem der Bürgermeister der Stadt Boryspil südöstlich von Kiew Frauen und Kinder aufgerufen hatte, die Stadt sofort zu verlassen. Das soll für Panik gesorgt haben. Was wissen Sie darüber?
Das hat so ein bisschen mit dieser gespannten Ruhe zu tun, glaube ich, weil eben die Truppen derzeit sich neu positionieren und man weiter vermutet, dass Kiew ein Ziel werden könnte. Boryspil liegt im Umland von Kiew, da liegt der große internationale Flughafen von Kiew, der seit 4 Wochen ja geschlossen ist. Das wäre sicherlich ein strategisches, ein militärisches Ziel, was russische Truppen womöglich angreifen könnten, womöglich auch aus der Luft. Und dieser Aufruf zur Evakuierung hat natürlich für viel Verunsicherung gesorgt, wahrscheinlich für mehr als man wollte. Man will wahrscheinlich verhindern, dass diese Stadt irgendwann eingekesselt wird wie andere Städte der Ukraine und die Menschen dann gar nicht mehr raus können.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ja erneut Wladimir Putin zu direkten Verhandlungen aufgerufen. Dabei hat er auch ziemlich klar skizziert, wie ein Kompromiss aus seiner Sicht aussehen könnte. Was wäre denn für Selenskyj Stand heute verhandelbar?
Also das Angebot, wenn man es denn so nennen kann, des ukrainischen Präsidenten zielt auf viele Punkte, die er eigentlich schon öfter gesagt hat. Das wäre ganz klar der Abzug der russischen Truppen, Sicherheitsgarantien und auch der Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft. Dazu wäre die Ukraine bereit, das anzubieten, sagt Selenskyj. Und er deutet auch an, dass man über den Status der Krim und der ostukrainischen bislang besetzten Regionen sprechen will. Ich weiß nur nicht, welche Details das hat, weil wir haben über Jahre gemerkt, dass diese sogenannten Minsk-Verhandlungen ja nie weitergekommen sind. Auch da ging es um einen Sonderstatus. Und so gesehen ist das Angebot vielleicht eher ein politisches Zeichen, dass die Ukraine, die ukrainische Führung sagt, auch wir sind hier Akteure, auch wir machen Vorschläge. Wir sind zwar das angegriffene Land, aber wir wollen in die Offensive gehen, auch was Verhandlungen angeht. Ich weiß aber nicht, ob die Erfolg haben können.
Und gleichzeitig hat Selenskyj ja auch angekündigt, dass er, wenn es eine Verhandlungslösung geben sollte, dass er dann das Volk darüber abstimmen lassen will per Referendum. Wie ist das zu bewerten?
Das ist, glaube ich, ein klares Zeichen, dass er sich da eben auch als eine Einheit mit seinem Land sieht. Er hat ja ganz viel zur Geschlossenheit und zur Entschlossenheit aufgerufen, den Widerstandswillen des ganzen Landes in den letzten Wochen beschworen, was ihm ja auch gelungen ist in einer Art, wie das wenige erwartet hatten, dass die Bevölkerung auch die Unbewaffnete sich ja russischen Truppen entgegenstellt. Und deswegen sagt er natürlich, wenn es eine Lösung geben sollte, dann soll auch das ganze Land mitentscheiden können.
Ja, und dafür müsste es überhaupt erstmal Verhandlungen geben, aber darauf scheint sich Wladimir Putin offenbar nicht einzulassen.
Im Moment deutet nichts darauf hin. Aus Moskau hieß es immer, ein Treffen der Präsidenten, das müsste vorher gut vorbereitet sein. Da könnte man quasi nur noch eine Vereinbarung abschließen und treffen, aber jetzt nicht über Stunden und Tage verhandeln. Und ich habe weiter ganz viele Fragezeichen. Ich sehe viele Fragezeichen, was das überhaupt für ein Gespräch werden soll, wenn sich diese beiden Präsidenten irgendwann treffen sollten. Weil es ist Fakt, dass Präsident Putin, der russische Präsident, die Ukraine und eigentlich die ganze Welt wochenlang belogen hat, als er gesagt hat, er werde die Ukraine nicht angreifen. Er leugnet bislang, dass er diesen Krieg überhaupt führt. Also was das für ein Gespräch und was das für eine Vereinbarung sein soll, auf die man sich dann von westlicher und ukrainischer Seite verlassen können soll, das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen.
Vielen Dank. Das waren Live-Informationen von Markus Sambale zur aktuellen Lage in der Ukraine.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.